Willkommen in der Synagoge in Kapernaum. Ein wunderschöner Ort. Es ist so schön, heute hier zu sein. Ein herrlicher Tag. Wir haben zum Glück gutes Wetter und ich wünschte, Sie wären auch hier. Ich wünschte, Sie könnten den See Genezareth und das Haus von Petrus, dieses Dorf hier sehen. Es ist ein großes Dorf, viele Häuser. Diese schöne Synagoge hier war ein Ort der Anbetung. Wir sind hier direkt neben diesem Gottesdienstraum. Das hier ist das sogenannte Beit Midrash, wo viele der jungen Schüler, Kinder und Teenager die Tora auswendig gelernt haben und gelehrt wurden, sie zu lesen und zu diskutieren. Wenn Sie mich schon einmal reden gehört haben, wissen Sie über Jesus, dass er ein Jude war. Er ist durch und durch Rabbi. Er hält sich an die Tora und erfüllt das Gesetz Mose. Aber er tut noch mehr. Seine Botschaft dreht sich nicht so sehr um das Gesetz wie um den Glauben. Das hört man von ihm immer wieder. Das ist es, was er seinen Jüngern immer wieder beizubringen versucht. Er gibt ihnen den Spitznamen, ihr Kleingläubigen, und sagt das geradezu liebevoll. Er meint es nicht herablassend, er versucht sie nicht zu beschämen, sondern versucht ihnen zu zeigen, dass es eine ganze Welt gibt, die sich ihnen eröffnet, wenn sie nur Gottes Worten glauben. Wenn sie nur Glauben haben, wenn sie ein Risiko eingehen, wenn sie nicht nur anfangen, dem Verstand oder dem Herzen zu glauben oder darüber mit Freunden zu reden, sondern tatsächlich etwas zu tun, das beweist, dass sie wirklich und wahrhaftig glauben. Wir sehen heute, wie das läuft, als Jesus nach Nazareth geht. Wenn man Dokumente aus der Zeit Jesu liest, wird deutlich, dass die Juden hier in Galiläa sich auf viele Weisen unterscheiden von denen in Judäa, besonders in Jerusalem. Erinnern Sie sich, zur Zeit Jesu lebten mehr Juden in Babylon als hier. Sie kamen nach und nach über die nächsten 500 Jahre wieder zurück nach Israel. Und so waren die, die nach Galiläa kamen, oft die, die aus Babylon zurückkamen. Sie waren für lange Zeit nicht hier gewesen und so hatte ihre jüdische Tradition eine andere Ausprägung entwickelt. Sie sind immer noch fromme Juden, sie teilen denselben Glauben, aber ich habe mal gehört, wie jemand gesagt hat, sie wären irgendwie mehr Freigeister gewesen. Man könnte vielleicht sagen, etwas charismatischer, etwas mehr auf persönliche Begegnungen aus. Wobei man in Jerusalem eher auf eine strengere Sicht der Dinge traf. Das ist eine Vermutung, wir wissen das nicht sicher. Aber es scheint, dass es zur Zeit Jesu so war. Und so lehrt Jesus über Glauben und als er nach Jerusalem kommt, betont er dieses Thema Glauben auch dort sehr. Ein Titel für die Predigt könnte sein, die Sage der zwei Synagogen. Wir sind hier in der Synagoge in Kapernaum, aber gleich möchte ich Sie einladen in die Synagoge in Nazareth. Wir sind nicht nach Nazareth gegangen, weil es nicht die gleiche Stadt ist wie zu der Zeit Jesu. Aber stellen Sie sich vor, wir gehen dorthin. Es sehe ganz ähnlich aus wie hier. Ich beschreibe Ihnen kurz, wie ein Gottesdienst in der Synagoge aussah. Wir können oft nur raten, weil wir es nicht sicher wissen, aber etwa so könnte es gewesen sein. Die Synagoge lag in der Mitte des Dorfes, man geht in die Synagoge, das Haus Gottes, und versammelt sich. Die Männer und Frauen konnten in dieser Zeit gemeinsam beten und sie sangen Lieder und Psalmen. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht haben sie zusammen gebetet. Aber immer drehte sich alles in der Synagoge um die Lesung der Tora und der Haftara, der Heiligen Schriften. Damals gab es jemanden, der die Synagoge leitete. Das war kein Rabbi. Man nannte ihn den Chazan. Ich kann Sie jetzt nicht sehen, aber versuchen Sie mal diesen Laut Ch im Rachen zu machen. Sagen Sie Chazan. Das macht den Rachen frei. Der Chazan kümmerte sich um die Synagoge, eine Art Verwalter. Eine seiner Aufgaben war die Einhaltung des jüdischen Lesungsplanes, der im Voraus erstellt wurde. In jeder Synagoge wurde jeden Tag dieselbe Schriftstelle vorgelesen. Man konnte nicht einfach eine Stelle aussuchen. Es gab einen Leseplan. Und so hörte jeder Jude, egal ob in Babylon oder Jerusalem, die Lesung derselben Stelle an jedem Sabbat. Es gab 7 Schriftrollen, aus denen gelesen wurde, und typischerweise wurde von einem Gemeindemitglied diese Lesung gelesen. Und manchmal wurde die Stelle 3 Jahre vorher ausgesucht, bevor sie anfingen zu lesen. Sie können sich vorstellen, dass es eine Liste gab, die an der Wand hing. Also sieht man, aha, ich bin also in 2 Jahren dran mit der Lesung. Das wird mein Tag. Manchmal konnte man schon sehen, dass man im Alter von 14, 15 oder 16 als Teenagerjunge die Lesung zur eigenen Bar Mitzwa halten würde. Dazu kommt dann die ganze Familie und vielleicht auch Gäste von außerhalb. Das wäre dann so wie bei einer Abschlussfeier, einer Taufe oder einem ähnlich freudigen Anlass. Die ganze Familie ist da und die Leute aus der Nachbarschaft und man sitzt auf einem Podest, einem Mosesstuhl. Dann werden einem die Schriftrollen gereicht und man liest sie alle. Und wer sie liest, steht auf und liest sie vor mit Inbrunst. Juden sind voller Feuer und Leidenschaft. Sie sind dazu berufen, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft. Sie haben also die Schrift gelesen mit Feuer. Jesus hat seinen großen Moment. Nach seiner Taufe durch Johannes geht er in die Wüste, wo er vom Satan versucht wird. Und nachdem er dieser Versuchung widerstanden hat, geht er zuerst in diese Gegend hier, nach Kapernaum, Chorazin, Bethsaida, in der Gegend von Galiläa. Er predigt, tut Wunder und wird äußerst berühmt. Es heißt, die ganze Gegend hier redet über ihn. Jeder weiß, wer er ist. Er ist fast ein Promi. Alle kennen ihn. Und jetzt kommt sein Tag. Er ist an der Reihe mit der Lesung in der Synagoge seiner Herkunftsstadt. Er geht, wie weit ist es, 30, 40 Kilometer in seine Heimatstadt Nazareth. Im Matthäusevangelium heißt es, er lebte in Nazareth, als er aus Ägypten zurückkehrte, um die Prophezeiung zu erfüllen, dass er Nazarener heißen würde. Was daran seltsam ist, ist, dass es im Alten Testament keine Prophetie gibt, in der es heißt, der Messias würde Nazarener sein. Tatsächlich hat es Nazareth in der Zeit des Alten Testaments noch nicht gegeben. Es wird viel darüber diskutiert, was diese Stelle bedeutet. Wenn man es googelt, findet man 10.000 verschiedene Antworten. Ich sage Ihnen, was ich denke. Es gibt einige Beweise aus frühen Dokumenten, dass Nazareth vielleicht ein Dorf von 200 Einwohnern war und dass die Einwohner dort glaubten, dass sie von Isai abstammen. Warum Isai? In der Bibel steht in Jesaja 16, dass aus dem Stumpf der Wurzel Isai ein Spross aufwächst. Es ist ein messianischer Text, in dem es heißt, dass der Messias von Isai abstammt, dem Vater von König David. Tatsächlich gibt sich Lukas in dem Kapitel vor dem, das wir gleich lesen werden, große Mühe, den Stammbaum Jesu zu beschreiben. Er schreibt, man sagte, Josef sei sein Vater und folgt dann dieser Ahnenlinie zurück bis zu David, dann zu Isai, Abraham, Isaak, Jakob, und sogar bis zu Adam, von dem es heißt, er sei der Sohn Gottes. Eine Sache ist Lukas wichtig, nur ein paar Verse vor der Stelle, die ich gleich lese. Er ist der Sohn Josefs, was heißt, dass Josef königlicher Abstammung war, messianisch. Das ist also eine richtig große Sache. Das könnte es sein, wir wissen es nicht. Möglicherweise waren die Bewohner von Nazareth, dieser kleinen Stadt, Nachfahren von Isai. Nazareth kommt von dem Wort Nazar, was Zweig bedeutet. Man könnte es also Zweigstadt oder Sprossdorf nennen. Gehen wir nach Nazareth. Jesus geht hin und es ist sein Tag zu lesen. Wir wissen, die Leute aus Nazareth waren nicht sonderlich beliebt. Kann irgendetwas Gutes aus Nazareth kommen, heißt es. Vielleicht waren sie richtig arrogant, weil sie dachten, sie wären von besonderer Herkunft oder ein besonderes Volk. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sie keiner leiden konnte. Wir wissen nicht genau, warum. Jesus geht also in seine alte Heimat Nazareth und alle freuen sich schon darauf, dass ihr lokaler Held kommt, der so berühmt geworden ist und ihnen jetzt aus der Schrift vorliest und predigt über dieses Wort. In der Bibel steht in Lukas Kapitel 4, Vers 16, er ging nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und am Sabbat ging er in die Synagoge, wie es seine Gewohnheit war. Er stand auf, um zu lesen, und die Rolle des Propheten Jesaja wurde ihm gereicht. Und der Chazan, der Synagogenvorsteher, reicht ihm die Rolle. Da steht, als ihm die Rolle des Propheten Jesaja gereicht wurde, öffnete er sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Dieses Wort gesalbt ist übrigens ein messianisches Wort. Messias bedeutet der Gesalbte. Um den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen Freiheit zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen. Die Unterdrückten zu befreien und auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn. Dann rollte er die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Chazan und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren fest auf ihn gerichtet und er sagte, heute erfüllt sich dieses Wort vor euren Augen und Ohren. Was heißt das? Er sagt damit, ich bin der Mann, der Messias. Ich bin gekommen. Wenn Sie schon einmal eine Predigt über diese Stelle gehört haben, haben Sie wahrscheinlich gehört, dass alle sich aufregen, als Jesus sagt, er sei der Messias und ihn steinigen wollen. Aber das stimmt nicht. Im nächsten Vers nach dem Satz, es hat sich vor euch erfüllt, steht, alle redeten gut von ihm. Sie sind begeistert und sie alle staunten über ihn und die Anmut seiner Worte. Und dann fragten sie, ist das nicht Josefs Sohn? Wenn wir das hören, denken wir, sie fragen, ob er nicht der Sohn eines einfachen Mannes ist. Aber das ist nicht, was Lukas und die Nazarener meinen. Sie sagen, er ist Josefs Sohn, von Josef, der was war? Ein direkter Nachfahre von Isai. Anders gesagt, sie sagen, wir hatten recht. Wir wussten, der Messias ist einer von uns. Höchstwahrscheinlich sind viele der Leute in der Synagoge entfernte Verwandte, Cousins, Onkel und andere. Interessant, vielleicht auch nicht. Lesen wir weiter. Hier steht, sie redeten gut über ihn und staunten, ist das nicht Josefs Sohn? Aber da steht eine Frage im Raum. Wir wissen aus dem Markus-Evangelium, wenn man die Geschichten nebeneinander legt, dass Jesus in Nazareth nicht so viele Wunder tun konnte wie an anderen Orten. Und Markus schreibt, dass Jesus staunte über ihren geringen Glauben. Anders gesagt, sie waren so ungläubig, dass er so perplex darüber war, dass er seine Kraft begrenzte, Wunder in Nazareth zu tun. Ich hoffe, es wird nie heißen, dass Jesus über den mangelnden Glauben von Bobby verwundert war. Das könnte er übrigens sagen. Das kam schon oft vor. Das wollen Sie auch nicht, oder? Sie wollen doch nicht, dass Gott sagt, ich bin erstaunt über deinen Mangel an Glauben. Aber er war erstaunt über den Mangel an Glauben in Nazareth. Und es heißt, okay, also Jesus sagt ihnen, weil sie sich fragen, okay, er ist der Messias. Ja, er ist Josefs Sohn, er ist ein direkter Nachkomme von Isai. Aber warum geschehen dort keine Wunder? Und Jesus sagt ihnen gleich die Antwort. Er sagt Folgendes. Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Und ihr werdet mir sagen, tue hier dasselbe wie in Kapernaum. Da sind wir übrigens gerade. Verrückt, oder? Wir sind gerade in Kapernaum. Wie auch immer. Tu, was du in Kapernaum getan hast. Und er sagt darauf, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet wird geachtet in seiner Heimatstadt. Ich sage euch, in den Tagen Elias gab es viele Witwen in Israel. Als der Himmel für 3,5 Jahre verschlossen war und es eine schlimme Hungersnot gab, und doch wurde Elia zu keiner von ihnen gesandt. Das heißt, nicht zum jüdischen Volk, sondern zu einer Witwe in Sarepta in der Gegend von Sidon. Und die ist eine Goy, richtig, eine Heidin. Jesus erinnert die Leute an die Geschichte der Witwe von Sarepta. Elia hatte König Ahab den Untergang prophezeit und der Herr sagt zu Elia, versteck dich, damit Ahab dich nicht töten kann. Ich habe noch etwas für dich zu tun. Elia geht hierhin und dorthin und endet schließlich an dem Tor, wo die Witwe ist. Er sieht die Witwe, die Brennholz sammelt und bittet sie, ihm Wasser zu bringen. Sie holt ihm Wasser und er sagt zu ihr, oh, und noch etwas Brot, ich habe Hunger. Sie sieht ihn an und sagt, mein lieber Prophet, denken Sie daran, sie ist keine Jüdin, das ist nicht ihr Prophet, okay? Sie weiß vermutlich nichts über den Mann. Sie sagt, ich habe nur ein wenig Mehl, ein bisschen Öl und mein Sohn und ich verhungern. Wir backen noch eine letzte Pita und das ist unser letztes Essen und dann sterben wir. In anderen Worten sagt sie, ich würde ja alles für dich tun, aber das ist alles, was ich noch habe. Das ist der letzte Rest, der übrig ist. Das lässt uns noch einen Tag überleben und das hoffe ich. Das ist alles, was ich habe. Elia sieht sie an und das ist echte Chutzpe, nicht wahr? Ein schönes jüdisches Wort. Er sagt zu ihr, mach das Brot und gib es mir und es wird euch gut gehen. Jetzt hat sie die Wahl. Sie kann sagen, dieser verrückte Kerl, der nicht einmal zu meiner Religion gehört, bittet mich, so etwas Schreckliches zu tun, das Brot zu nehmen, das ich meinem verhungernden Sohn geben will. Der wird mich ansehen und sagen, Mama, Mama, ich habe Hunger. Er will, dass ich ihm dieses Brot gebe. Und dann soll ich einfach vertrauen, dass es uns gut geht und dass wir noch einen weiteren Tag leben. Und wissen Sie, was sie tut? Sie erkennt die Wahl und gegen jede Vernunft glaubt sie Gott. Sie macht das Brot, gibt es dem Propheten und hungert danach nie wieder. Das, liebe Freunde, ist Glaube. Also was sagt Jesus hier? Es gab viele hungrige Leute, aber diese heidnische Frau hat Gott vertraut und nie wieder gehungert. Was meint ihr damit? Es hatte nichts damit zu tun, ob sie eine Nachfahrin von Abraham, Isaak und Jakob war, sondern mit ihrem Glauben an Gottes Wort. Und was? Mit dem großen Risiko. Sie ging es ein und Gott belohnte sie dafür. Das, liebe Freunde, ist Glaube. Das ist nicht das Einzige, auf das er sich bezieht. Er nimmt ein zweites Beispiel aus der jüdischen Geschichte. Er sagt, viele hatten Lepra in der Zeit von Elisa, dem Propheten, doch keiner wurde gereinigt, nur wer? Naaman, der Syrer. Noch ein Heide. Genau. Naaman, der Syrer, war der Kommandeur einer fremden Armee, die Israel möglicherweise feindlich gesinnt war. Vielleicht an der Grenze, das wissen wir nicht. Und dieser große Heerführer hatte Lepra und versuchte alles, um gesund zu werden. Eine seiner Dienerinnen war eine Jüdin und sie sagte, mein Herr, in Israel, in Samarien, gibt es einen großen Propheten. Wenn du ihn aufsuchst, glaube ich, wird er dich heilen. Da bittet Naaman seinen König, darf ich diesen Propheten Elisa aufsuchen? Man sagt, er könne mich heilen. Der König erlaubt es und schickt ihn los mit großen Schätzen. Ich habe es mir aufgeschrieben. 750 Pfund Silber, 150 Pfund Gold, 10 Gewänder. Ich schätze, das war damals viel. Und so zieht der Heerführer Naaman los mit seinem Gefolge zum König von Israel und sagt, ich bin hier, um geheilt zu werden. Was macht der König? Er zerreißt seine Kleider und sagt, ach du Schande, mein Nachbar versucht, einen Krieg anzuzetteln. Kann ich diesen Mann vom Aussatz heilen? Natürlich nicht. Und Elisa schickt eine Nachricht und sagt, beruhige dich, ich kümmere mich darum. Schicke Naaman zu mir, ich heile ihn. Naaman, dieser berühmte, reiche, erfolgreiche Mann, zieht nochmal los nach Samaria zu Elisa. Er klopft an, aber Elisa antwortet nicht. Er schickt nur einen Boten. Stellen Sie sich das Bild vor. Pferde, Kamele, Gold, Silber, alle sind edel gekleidet, vielleicht noch Flaggen und Banner. Die königliche Leibwache und Elisa lässt ihm nur ausrichten, tauche 7-mal im Jordan unter und du bist gesund. Naaman und der Prophet sehen sich nicht einmal. Nur ein Bote kommt und Naaman ist, wie soll ich es sagen, sagen wir beleidigt, sehr, sehr beleidigt. Er fragt, sind unsere Flüsse in Damaskus nicht besser, unsere heiligen Flüsse? Wenn ein Fluss mich heilen soll, dann doch eher so einer. Und er reitet mit seinem ganzen Gefolge davon und schimpft, was für eine Frechheit, ich soll in diesem Jordan untertauchen, 7-mal, bla bla bla. Und sein Diener meint, Herr, hätte er dir etwas sehr Schweres aufgetragen, hättest du es getan. Aber weil er dir so eine leichte Aufgabe stellt, tust du es nicht. Tu es doch einfach, sieh, was passiert. Naaman, selbst wenn sein Ego verletzt und er beleidigt ist, tut es einfach. Er taucht 7-mal im Jordan unter und ist geheilt. Er geht zurück zu Elisa und dieses Mal kommt er an die Tür. Er will ihm all die Geschenke geben, aber Elisa lehnt ab und sagt, der Herr segne dich, gehe hin in Frieden. Dann nimmt Naaman ein bisschen Erde aus Israel mit nach Hause und ehrt Gott. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, dass obwohl es Juden gab, die Lepra hatten, derjenige, der geheilt wurde, der war, der glaubte, nicht der, der jüdischer Abstammung war. Geheilt wurde der, der Gott glaubte und entsprechend handelte, auch wenn es ihm nicht gefiel. Naamans Glaube war nicht die Sorte, an die wir denken. Er war nicht begeistert und innerlich in einem Anbetungsgottesdienst ganz ergriffen. Er sagte nicht, ja, Gott wird mich heilen. Tatsächlich ging er mit mieser Laune und angekratztem Ego hin, zog sich vor allen aus und tauchte 7-mal im Fluss unter. Worauf es ankommt ist, er hat etwas getan. Er hat seinen Ruf aufs Spiel gesetzt. Die Witwe riskierte ihr tägliches Brot, der General riskierte sein Ego. Es ist erstaunlich, wie sehr uns unser Ego oder unsere materiellen Wünsche in die Quere kommen, wenn wir unserer Berufung folgen wollen. Sie stellen sich zwischen uns und die Risikobereitschaft. Lassen Sie das nicht zu. Das passierte ganz klar in Nazareth, denn das ist der letzte Satz von Jesus. Er sagt, keiner der Juden wurde von Lepra geheilt, nur Naaman, der Syrer, weil er glaubte. Und was war dann? Alle in der Synagoge wurden wütend. Nicht als er sagt, dass er der Messias ist, sondern als er sagt, sie haben keinen Glauben. Und als sie das hörten, standen sie auf, drängten ihn aus der Stadt an den Rand des Hügels, auf dem die Stadt stand, und wollten ihn hinunterwerfen. Aber er ging einfach durch die Menge hindurch und davon. Das ist die Macht Jesu. Sie wollten ihn steinigen. Sie wollten ihn von einer Klippe werfen, damit er sich die Beine oder den Rücken bricht, damit sie, während er da unten liegt, Steine auf ihn werfen konnten. Aber nicht mit Jesus. Es war nicht seine Zeit. Er ging mitten durch sie hindurch. Und was macht er dann? Er kommt hierher. Es heißt, er ging nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und an einem Sabbat lehrte er die Menschen, und sie staunten über seine Worte, denn er lehrte mit Autorität. Und dann fängt er an, Wunder zu tun. Der erste, den er befreit, ist ein Mann, der von Dämonen besessen ist. Es ist interessant, hier in Kapernaum tat Jesus unglaubliche Wunder. Er fand viel Glauben hier, in Nazareth überhaupt keinen. Lasst uns Menschen voller Glauben sein. Lasst uns Glauben haben und Glauben nicht als ein Gefühl betrachten. Ich meine, manchmal spielt das eine Rolle, aber lasst uns Glauben als etwas sehen, das wir tun. Lasst uns aus Glauben große Risiken eingehen und so zeigen, dass wir dem Wort Gottes mehr vertrauen als dem, was wir um uns herum sehen. Wenn ich an Glauben denke, stelle ich mir ein kleines Mädchen vor, das auf einem Klettergerüst steht und ihr Vater steht hinter ihr. Sie ist ängstlich und besorgt. Er sagt zu ihr, geh weiter, ich bin da. Das ist Glauben, so sieht Glauben aus. Die Sicherheit, auch wenn ich daneben greife, es wird gut und das gilt auch Ihnen. Eine Geschichte aus dem wahren Leben dazu. Vielleicht waren Sie schon mal in einem Klettergarten, ich mochte das nie wirklich. Ein Freund und ich waren oft auf Missionseinsätzen und in der Vorbereitung waren wir oft im Klettergarten. Man lernt eine wichtige Lektion dabei, es ist alles seltsam. Dort ragen diese Holzsäulen in den Himmel, man trägt Gurte, einen blöden Helm und muss dann über diese Holzbalken laufen. Vom Boden aus sieht das leicht aus, aber wenn man in knapp 20, 30 Metern Höhe steht, reagiert der Körper plötzlich, die Emotionen rasen. Das Tolle ist, logisch betrachtet, ist es völlig gefahrlos. Man trägt sein Gurtzeug, das 1000 Kilo aushält. Man muss also über diesen Balken laufen, gesichert an Gurten, dann auf den Pfosten steigen und oben stehen. Und von dort springt man 1,5 Meter und greift im Sprung nach einem Trapez, an dem man dann heruntergelassen wird. Aber ich sage Ihnen, gegen jede Vernunft erstarrt man, sobald man auf diesem Pfosten landet. Und es ist egal, ob man aus 20 Metern oder 1 Meter nach unten springt, aber dein ganzer Körper schreit, tu's nicht! Aber auch wenn man sich nicht danach fühlt, zu springen, wenn man sich entscheidet und das Trapez ergreift, was übrigens die Hälfte nicht geschafft hat, dann ist das ein Bild für Glauben. So sieht Glaube aus. Nicht das Gefühl, oh, wenn ich da oben bin, springe ich. Es geht nicht um das Gefühl. Die Frage ist, springst du oder springst du nicht? Gehst du los oder nicht? Bist du aktiv oder nicht? So sieht Glaube aus. Und deshalb glaube ich, so schön Wohlstand ist, er ist auch eine Gefahr. Wohlstand, ein sicheres Gehalt, von dem man sich was leisten kann, kann einen davon abhalten zu sagen, ich will diesen Sprung wagen und tue das jetzt. Das Ego ist noch schlimmer. Wenn Sie ein großes Ego haben oder stolz sind und es nicht merken, fragen Sie einfach Ihren Ehepartner. Er oder sie wird es Ihnen schon sagen. Wenn Sie ein großes Ego haben, riskieren Sie was für Gott. Beten Sie für jemanden oder bauen Sie etwas auf, das vielleicht Ihrem Ruf schaden könnte, bei dem Sie richtig blöd aussehen könnten. Ihr Ego könnte Sie davon abhalten, etwas wirklich Glaubensstarkes für Gott zu tun. Oft sind es die Leute, die keinen großartigen Ruf haben, die kein Geld oder einen sicheren Job haben, für die es leichter ist, große Risiken für Gott einzugehen. Aber so muss es nicht sein. Sie können sich entscheiden und sagen, auch wenn ich manchmal ein großes Ego habe oder finanzielle Sicherheit genieße, es mir gut geht, kann ich trotzdem alles riskieren. Ich kann alles in die Waagschale werfen und alles wird gut. Wenn ich alles verliere, ist immer noch alles gut. Ich glaube, so fängt Glauben an. Sie erinnern sich, wenn Rabbis ihre Schüler berufen, gibt es einen Grundsatz. Sie erwarten, dass ihre Schüler tun, was sie getan haben. Deshalb sagt Jesus, ihr werdet größere Werke tun als ich. Ich glaube, dass er das so meint. Er meint, dass wir berufen sind, die Welt zu verbessern. Und ist es nicht erstaunlich, dass wir alle heute hier sind wegen 12 jungen Männern? Jeder Mensch, der diese Predigt sieht, wurde irgendwie davon gepackt, wegen dieser 12 Niemande aus nirgendwo. Sehen Sie, das ist die Wirkung von Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Als wir hier mit dem Auto angekommen sind, sagte ich zu meiner Tochter, schau, Haven, das ist der See Genezareth. Dort ist einer der wichtigsten Menschen, die je gelebt haben, übers Wasser gelaufen. Er hieß Petrus, oder? Sie dachten, ich würde Jesus sagen. Aber Petrus ging auch übers Wasser und alle sagten, er hat versagt. Aber er ging 6 oder 7 Schritte und selbst als er unterging, ich stelle mir vor, wie er langsam untergeht, so wie in Wackelpudding. Das ist immer noch viel besser als bei mir. Ich liebe die Geschichte von Petrus, weil Petrus sieht Jesus auf dem Wasser gehen und er ist der Einzige, der denkt, ich soll tun, was der Rabbi tut. Also sagt er, Rabbi, ruf mich zu dir und ich komme. Und Jesus sagt, komm. Er steigt aus dem Boot und geht auf dem Wasser. Was lernen wir daraus? Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Das haben Sie sicher schon mal gehört. Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Sie müssen etwas tun. Sie müssen manchmal verrückte Risiken eingehen, um Gottes Treue und seine Macht zu erleben. Und ich ermutige Sie heute, das zu tun. Deswegen sagt Hannah immer, wenn sie für jemand um Heilung betet, so etwas wie, und jetzt versuch mal etwas, was vorher nicht ging. Das liebt sie. Ihre größte Herausforderung in diesem Moment ist die Frage, was tue ich mit Leuten, die mich nicht verstehen? Sie will immer Leute herausfordern, etwas zu tun, das sie vorher nicht konnten, dass sie ihren Glauben in Aktion setzen. Und das bringt wirklich große Frucht. Liebe Freunde, so viel dreht sich im Leben darum, Risiken einzugehen. Und Sie werden es auch erleben, sobald Sie aufhören, Risiken einzugehen, wird das Leben vielleicht sicher, aber auch langweilig. Und die Wahrheit ist, Sie sind nicht so sicher, wie Sie meinen. Ihr Geld bietet keine echte Sicherheit. Ihr Ego und Ihr Ruf bieten keine Sicherheit. Was Ihnen mehr Sicherheit gibt, ist, Risiken einzugehen und als Persönlichkeit zu wachsen in diesen seltsamen Zeiten, die einen weiter und flexibler machen. Selbst wenn etwas schief geht, gewinnt man dadurch größere Sicherheit, als wenn man sein Vertrauen auf etwas Materielles setzt. Ich rufe Ihnen heute aus Kapernaum zu, die Botschaft Jesu dreht sich nicht um Ihre Konfession, nicht Ihre Bibelkenntnis, nicht darum, ob Sie auf der Bibelschule waren oder einen geistlichen Dienst haben, auch nicht um Ihre Rasse oder Denomination. Ich habe es schon gesagt, es geht darum, ob Sie Gottes Wort genug vertrauen, um etwas anderes zu machen. Riskieren Sie heute etwas. Vertrauen Sie Jesus und alles wird anders für Sie. Wir lieben Sie. Gott segne Sie. Herr, danke für dein Wort. Wir bitten dich in Jesu Namen, lehre uns aus Glauben zu leben und auch so zu handeln. Amen.
Liebe Freunde, schön, dass Sie zusammen mit uns Gottesdienst gefeiert haben. Bobby Schuller hat heute aus der Synagoge in Kapernaum zum Thema Glaube gepredigt. Jesus konnte in Nazareth deshalb keine Wunder tun, weil die Menschen dort nicht geglaubt haben. Glaube soll nicht etwas sein, was wir fühlen, sondern etwas, was wir tatsächlich tun. Dazu werden wir aufgerufen. Lassen Sie sich darauf ein, was sind Ihre nächsten Glaubensschritte? Schön, dass Sie ein Teil von Hour of Power sind, denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Haben Sie vielleicht Fragen oder brauchen Sie einen Rat? Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir sind für Sie da. Haben Sie heute das erste Mal mit uns Gottesdienst gefeiert und wurden herausgefordert, Ihren Glauben aktiv zu leben? Dann lassen Sie sich gerne gleich noch einmal inspirieren. Denn wenn Sie sich noch nie bei uns gemeldet haben, schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes zum Thema Heiliges Land, Kapernaum, Glaube noch einmal. Und wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören.